Mein Name ist Markus Fassen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein kann. Ich bin der Pastor in der FEG Lörrach. Ich war schon mal hier, da war der Markus Gulden noch Pastor, da hatten wir auch mal einen Tausch gemacht. Genau. Also von daher bin ich 44 Jahre alt, bin verheiratet, habe 3 Kinder und bin jetzt seit 10 Jahren in Lörrach und freue mich, dass wir heute wieder mal so einen Tausch hinbekommen. Der Timo, der predigt heute nämlich bei uns in der FEG. Ich hoffe, ihr oder Sie alle, ihr hattet irgendwie schöne Feiertage. Ist ja krass, wie schnell das schon wieder vorbei ist. Also Weihnachten, das ist ja irgendwie gefühlt schon wieder rum. Und davor, wenn es bei euch so halbwegs war wie bei mir, war das ja auch immer alles ziemlich hektisch. Davor Weihnachten hat man irgendwie versucht, die Geschenke noch irgendwie zusammenzubekommen, dann einzupacken. Dann die Karte irgendwie dazu zu schreiben. Also mir fällt das dann immer schwer, zur Ruhe zu kommen, zu überlegen, was schreibt man da oder was schreibt man nicht. Dann zu planen, wie man so die Feiertage verbringt, ob man Besuch bekommt oder ob man Besuche macht. Dann einkaufen gehen, zu überlegen, was man wie kocht an den Feiertagen. Es ist eine unheimlich volle und stressige Zeit. Und gerade weil Weihnachten ja so schnell an uns immer vorbeirauscht, will ich uns heute Morgen nochmal die Gelegenheit geben, ja, dass wir uns nochmal so bewusst machen, was uns eigentlich Gott mit Weihnachten geschenkt, was für ein passendes Weihnachtsgeschenk er uns damit macht. Also das passende Geschenk zu finden, also das finde ich auch sehr herausfordernd. Am Anfang, als ich noch frisch verheiratet war, habe ich meiner Frau mal was für einen Haushalt geschenkt. Das kam überhaupt nicht gut an. Seitdem schenke ich ihr irgendwelchen Schmuck oder irgendwelche anderen Sachen, die ihr gefallen. Und das läuft richtig gut. Und an Weihnachten, da ist es jedenfalls so, da macht Gott uns wirklich ein sehr passendes Geschenk. Und es ist so das weitreichendste und passendste Geschenk, was Gott uns machen kann. Und wenn man die PowerPoint anschaltet, dann sieht man auch das Thema von meiner Predigt, nämlich das weitreichendste Geschenk, das Gott uns überhaupt machen kann. Und dafür will ich mit uns so einen Blick in den Galaterbrief werfen. Der Galaterbrief, der stammt von Paulus und der Apostel Paulus, der schreibt diesen Brief 50 Jahre nach der Geburt von Jesus Christus, beziehungsweise 20 Jahre nach seiner Auferstehung. Und dieser Brief, der richtet sich an Christen aus der, würde man sagen, heutigen Türkei. Und damit ist das nicht vornehmlich Juden, sondern Römer und Griechen der damaligen Zeit. Und was er in diesem Abschnitt macht, ist, er nimmt die Geburt von Jesus Christus und gibt uns so seine Version der Weihnachtsgeschichte. Wahrscheinlich ist es ja so gewesen, dass Paulus war ja definitiv irgendwann mal in Jerusalem und vielleicht war es ja sogar so, dass er die Mutter von Jesus getroffen hat, die Maria, und hat mit ihr so darüber gesprochen, wie das denn alles so am Anfang war. Das ist spekulativ, aber definitiv wissen wir natürlich, dass Paulus mit den Aposteln gesprochen hat, mit Petrus, Johannes und den ganzen anderen Leuten. Und die wussten natürlich sehr gut Bescheid über die Geburt von Jesus Christus. Und natürlich wissen wir auch, dass Lukas, der Arzt, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat und die Apostelgeschichte geschrieben hat, ein enger Freund von Paulus war. Und dass die beiden gut befreundet haben, weshalb wir davon ausgehen können, dass ja Paulus sehr genau über die Geburt von Jesus Christus Bescheid wusste. Und was noch viel wichtiger ist, Paulus setzt diese Weihnachtsgeschichte dann in Beziehung zu uns und mit uns, was das mit uns zu tun hat. Und er macht damit deutlich, was diese Geburt von Jesus Christus eben für dich und für mich bedeutet. Und er schreibt im Galater 4, schreibt er dann, so startet er, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er sagt so, als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Was er damit meint, als die Zeit dafür gekommen war, ich denke, es ist ja so, über Jahrhunderte hinweg hatten die Juden so darauf gewartet, dass Gott sich offenbart. Und mit der Geburt von Jesus Christus, da kommt wirklich was zum Ende, was ja viele, viele Jahre verheißen war. Es hatte bei Abraham angefangen. Gibt es ein Problem wegen der Brust? Okay, der ist auf der Stick drauf. Hä? Genau, machen wir das doch, bitte. Perfekt. G- Genau, mit der Geburt von Jesus Christus, der Text kommt gleich, aber ich kann ja einfach schon mal ein bisschen weiter reden. Über Jahrhunderte hinweg hatten die Juden ja auf diesen Tag gewartet. Und mit der Geburt kommt ja was zur Erfüllung, was vor 2000 Jahren mit Abraham begonnen hatte. Eins gab es diese Verheißung an Abraham, dass es ein großes Volk geben wird, dass es Nachkommen geben wird. Und die ganze Geschichte mit Israel fängt an. Und dann 2000 Jahre später kommt dann die Geburt von Jesus Christus, dieser Tag in Gottes Kalender. Und da ist es so, dass die Zeit gekommen war, dass Gott seinen Sohn sandte. Und Paulus schreibt dann weiter, er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Weiß nicht, wenn ihr das so hört, das sind ja alles so Worte, die man schon ganz oft gehört hat, ja, dass Gott seinen Sohn in diese Welt sandte und er wurde ein Mensch. Ich stelle mir das vor, für Paulus müssen das ziemlich überwältigende Gedanken gewesen sein. Zum einen, dass Gott überhaupt einen Sohn hat. Für ihn überhaupt nicht bewusst, dass Gott einen Sohn hat. Und dann, dass der den in die Welt schickt und dass der Sohn Gottes Mensch wird und von einer Frau geboren wird. Also das ist ziemlich überwältigend für ihn. Aber er macht damit deutlich, dass eben Jesus Christus zugleich Mensch und Gott ist. Dass er menschlicher und göttlicher Natur ist. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Und als solcher Mensch lebte Jesus wie alle anderen Menschen auch unter diesem Gesetz Gottes. Geboren von einer jüdischen Mutter, in dieses jüdische Volk hinein untersteht auch der Sohn Gottes dem Gesetz Gottes. Die 10 Gebote und all das, was noch drumherum ist. Jesus war diesem Gesetz unterstellt. Und weil er eben Gott und Mensch zugleich war, konnte er das auch perfekt erfüllen. Das, was allen davor und danach misslang, Jesus gelingt es, er kann dieses Gesetz Gottes befolgen. Und warum das so wichtig ist, macht Paulus deutlich, wenn er sagt, auf diese Weise wollte Gott diejenigen freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Und mit diesen diejenigen sind sogar wir mit eingeschlossen. Für Paulus ist klar, alle Menschen unterstehen einem Gesetz Gottes und dem Willen Gottes. Gott hat die Menschen geschaffen und etwas so von seinem Willen in die Menschheit, in die Menschen hineingelegt. Von seiner Vorstellung, wie das Leben laufen soll, wie das Leben aussehen soll. Manche nennen das Naturrecht. C.S. Lewis nennt es in seinem Buch Pardon, ich bin Christ, das natürliche Sittengesetz, das bei jedem Menschen vorhanden ist, ganz gleich, ob er jetzt an Gott glaubt oder nicht. Und ich glaube, so müssen wir zum Beispiel nicht lange darüber diskutieren. Es ist uns natürlicherweise allen klar, dass es nicht in Ordnung ist, zum Beispiel einen anderen Menschen zu ermorden. Darüber müssen wir nicht diskutieren, egal ob man an Gott glaubt oder nicht. Wir wissen das so von uns aus. Es ist nicht in Ordnung, jemanden anderen umzubringen, egal was uns angetan hat. Oder auch bei dem Thema Diebstahl. Wir können zwar gegen unser Gewissen handeln, aber wir wissen es von uns aus, in unserer Natur liegt es, dass wir so eine Ahnung haben, es ist nicht okay, dem anderen oder der anderen was wegzunehmen. Wir wissen das. Aber nicht nur das, die Bibel, das Wort Gottes macht einerseits deutlich, Gott hat uns so seinen Willen gegeben, sein Gesetz gegeben, alle Menschen unterstehen diesem Willen Gottes. Andererseits wird auch deutlich, alle Menschen sind schuldig geworden, weil sie dieses Gesetz gebrochen haben. Alle Menschen sind im Grunde genommen Gesetzesverbrecher. Und das ist schon ein bisschen heftig, wie Paulus das beschreibt. Und das ist vielleicht auch eine ziemlich steile Aussage, wo sich jetzt nicht jeder zuerst mal drunter stellen würde, dass wir alle Gesetzesbrecher sind. Aber wenn wir so einen Moment nachdenken darüber, die Wahrheit ist doch, wir schaffen es nicht einmal, die Gesetze zu befolgen, die wir selbst aufgestellt haben. Überleg doch mal, wie viele Januare sind in deinem Leben schon vergangen, wo du dir Richtlinien, Vorsätze oder sagen wir so Regeln fürs neue Jahr aufgestellt hast. dass du Gewicht abnehmen willst, dass du mehr Sport machen willst, weniger arbeiten willst, dass du mehr Zeit für die Familie haben möchtest, mehr in der Bibel lesen willst. Und es ist so, niemand hat euch gezwungen oder mich gezwungen, solche Regeln aufzustellen, solche Richtlinien, solche Gesetze. Und wie oft haben wir diese Gesetze schon gebrochen? Und ist es dann auch nicht so, dass wir, die Eltern unter uns, schon vielleicht unsere Erziehungsprinzipien über den Haufen geworfen haben? Wir haben so unsere eigenen Regeln aufgestellt, wie wir unsere Kinder erziehen wollen, und dennoch haben wir es nicht geschafft, unsere eigenen Regeln und Gesetze im Blick auf die Kindererziehung durchzuziehen. Oder andere haben ihre eigenen Ehegrundsätze gebrochen, die sie gemeinsam mit ihrem Ehepartner aufgestellt hatten. Und einige von uns haben ihren ganz eigenen Ehrlichkeitskodex gebrochen. Niemand hat uns gezwungen, solche Regeln und Normen, Richtlinien, also Gesetze in unserem Leben zu etablieren. Das haben wir freiwillig getan. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir die auch schon gebrochen. Auf eine gewisse Weise ist es tatsächlich so, wir alle leben unter dem Gesetz. Wir wissen und wollen wissen, was richtig und falsch ist. Und das macht doch deutlich, selbst wenn du nicht an Gott glaubst oder jemand, der die Bibel nicht als Autorität im Leben ansieht, selbst dann ist es sogar so, du brichst Gesetze. Und wann immer wir ein Gesetz brechen, ganz gleich, ob dieses Gesetz jetzt aufgeschrieben ist oder ob es nicht aufgeschrieben ist, ganz gleich, ob es unsere eigenen Gesetze sind oder das Grundgesetz oder eben die Gesetze Gottes, wann immer wir ein Gesetz brechen, entsteht ein Schuldverhältnis. Es entsteht ein Schuldverhältnis oder so eine Schuldnerbeziehung mit der Person, die dieses Gesetz gegeben hat. Ganz gleich, ob wir diesem Gesetz jetzt zustimmen oder nicht. Ich nehme mal an, ihr findet es auch gut, dass es ein Tempolimit gibt. Manchmal ist es zwar echt blöd, aber es ist zum Beispiel gut, dass ja hier in Kandern, da ist ja 30er-Zone, dass da keiner mit 200 so durch die Fußgängerzone bläst, oder? Finden wir gut. Oder? Ist ja super, weil es hilft uns, dass wir nicht überfahren werden, wenn wir da über einen Zebrastreifen fahren und so weiter und so fort. Aber dennoch nehme ich mal an, dass viele von uns schon mal dieses Gesetz des Tempolimits gebrochen haben, oder? Und manchmal, nicht immer, wurden wir dabei erwischt. Und wenn wir erwischt wurden, dann wird es besonders deutlich, dass so ein Schuldverhältnis entstanden ist. Wir bekommen dann Post und darin steht, hallo, du hast dieses Gesetz gebrochen und jetzt schuldet ihr der Stadt Kandern oder der Stadt Lörrach oder was ich habe jetzt wieder mal aus Italien Post bekommen. Ich weiß auch nicht, jedes Mal, einmal im Jahr bekomme ich Einschreiben, immer aus Italien und es ist immer irgendwie, habe ich ein Schild überfahren, was ich nicht lesen konnte. Und es entsteht ein Schuldverhältnis. Und im Grunde genommen ist es so, die gleiche Dynamik und Beziehung besteht auch zwischen Ehepaaren, zwischen Eltern und ihren Kindern. Wenn du so ein selbstgemachtes Gesetz verletzt, dann entsteht so eine Art Schuldverhältnis. Das geht dann vielleicht so, dass du denkst als Kind, deine Eltern schulden dir irgendwas. Mehr Zeit, mehr Geld, einen schönen Urlaub, eine gute Ausbildung. Und wenn deine Eltern dir das nicht geben, dann denkst du vielleicht so, ja, die Eltern haben halt das Gesetz der Kindererziehung gebrochen. Und umgekehrt geht es natürlich auch, du denkst als Vater, als Mutter, meine Kinder schulden mir was. Die schulden mir doch Respekt, Aufmerksamkeit. Ich habe sie großgezogen. Da kann ich doch erwarten, dass die mir wenigstens zum einmal, zweimal in der Woche oder im Monat oder im Jahr mal anrufen. Und wenn deine Kinder das nicht machen, dann entsteht da so eine Art Schuldverhältnis und deine Kinder haben halt dann, dass sie sich das Elterngesetz gebrochen. Die Bibel macht uns deutlich, zwischen Gott und uns gibt es auch so ein Schuldverhältnis. Wir haben das Gesetz Gottes gebrochen und schulden nun Gott etwas. Und wenn Paulus in diesem Bibelabschnitt nun davon spricht, dass Gott uns freigekauft hat von diesem Gesetz, dann macht er damit deutlich, dass er uns aus diesem Schuldverhältnis befreien will. Denn die traurige und ernste Wahrheit ist, dass wir uns ja nicht aus allen Schuldverhältnissen freikaufen können oder irgendwie befreien können. Bei so einem Strafzettel, da ist das noch einfach, da kann man das bezahlen und dann ist es ja wieder gut. Aber es gibt Schuldverhältnisse, in denen wir drinstehen, aus denen wir uns selbst nicht freikaufen können. wo wir selbst nichts machen können. Wir schulden manchmal anderen Menschen etwas, was wir ihnen nicht mehr geben können. Wenn wir geschieden sind, dann können wir nicht in diese Ehe zurückgehen und uns so verhalten, dass es nicht zur Scheidung kommt. Wir können als Väter und als Mütter, auch nicht in der Zeit zurückreisen und unseren Kindern das geben, was sie verdient hätten. Und wir können auch als Teenager oder als Erwachsene auch nicht zurückreisen in die Zeit und unseren Eltern das geben, was sie vielleicht verdient hätten. Es gibt Dinge, die schulden wir anderen Menschen, das können wir nie mehr gut machen. Es gibt Schuldverhältnisse, aus denen können wir uns nicht selbst freikaufen. Und was bei uns Menschen schon gilt, das gilt erst recht bei Gott. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Herrscher des Universums. Mit wie viel Respektlosigkeit sind wir ihm schon begegnet? Was haben wir Schuld auf uns geladen, weil wir ihm gegenüber gleichgültig waren? Wissend, unwissend. Wie oft haben wir schon bewusst gegen eines seiner Gebote verstoßen und ihm damit ins Gesicht gelacht? Wie lieblos waren wir schon gegenüber anderen Menschen, den Geschöpfen, die er geschaffen hat, und waren damit auch lieblos gegenüber ihm? Es gibt Schuldverhältnisse, aus denen können wir uns selbst nicht freikaufen. Das gilt beim Menschen als auch bei Gott. Aber weil Gott wir so wichtig sind, schickt Gott, als die Zeit dafür gekommen ist, seinen Sohn in diese Welt, um uns freizukaufen, um uns zu vergeben. Was ist der Preis, um uns aus Gottes Schuldverhältnis rauszukaufen? Es ist eben das, Jesus wird Mensch. Er lebt ein perfektes Leben unter dem Gesetz Gottes, hält sich an alle Gesetze, stirbt dann stellvertretend, unschuldig für uns Menschen am Kreuz, bezahlt mit seinem Leben und wird am dritten Tag von seinem Vater im Himmel wieder auferweckt. Daher sind wir aus diesem Schuldverhältnis, das es zwischen Gott und uns gibt, draußen. Wir sind freigekauft, uns ist vergeben. Aber nicht nur das, wozu wollte Gott uns freikaufen? Er will uns freikaufen. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Dass wir Söhne und Töchter Gottes werden. Wörtlich ist hier im Urtext von Adoption die Rede. Gott kauft uns frei, damit wir seine Kinder werden können. Die Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes erhalten. Gott sagt zu dir und mir, und Paulus versteht das, Gott sagt, mir reicht es nicht, dich nur loszukaufen, mir reicht es nicht nur, dich frei zu kaufen, mir reicht es nicht nur, dir zu vergeben, ich will mehr, ich will nämlich eine Beziehung zu dir haben. Und deshalb darfst du mein Sohn oder meine Tochter sein. Das Schöne ist, Gott reicht es nicht nur zu vergeben, er will eine Beziehung zu uns haben. Und es ist doch tatsächlich so, ein Richter, der kann uns nur freisprechen. Der kann sagen, ja, hiermit spreche ich dich frei und du kriegst nochmal einen neuen Versuch. Aber das macht Gott eben nicht nur. Er sagt auch, hey, ich will eine Beziehung zu dir haben. Sei mein Sohn, sei meine Tochter. Also wenn Paulus so an die Weihnachtsgeschichte denkt, dann denkt er einerseits an das Kommen des Messias in diese Welt. Dann entdeckt er, es geht nicht nur um Vergebung, sondern es geht um viel mehr. Es geht darum, dass Gott eine echte Beziehung zu uns Menschen haben will. Dass Gott uns als seine Kinder adoptiert. Dass wir seine Söhne und Töchter sein sollen, dass wir zu einer Familie gehören sollen. Adoption. Was meint das eigentlich? Also wenn wir heute so an Adoption denken, dann denken wir ja meistens an ein Ehepaar, das selbst keine Kinder bekommen kann und deshalb ein kleines Baby als ihr Kind adoptiert. So verstehen wir das heute. Wenn wir diese Vorstellung auf diesen Bibeltext übertragen, dann verstehen wir ihn nicht. Weil damals wurden nämlich keine kleinen Babys adoptiert, sondern Erwachsene. Damals adoptierte man keine Kinder, sondern Erwachsene. Paulus richtet sich ja an Leute im Römischen Reich und die wussten das sehr gut, was Paulus meinte. Die Römer adoptierten nämlich Erwachsene. In der Römischen Republik war Adoption ein üblicher Vorgang, vor allem in der Oberschicht bei den Senatoren und Kaisern. Senator wurde man nicht einfach so, sondern es gehörte dazu, einige Pflichten dafür zu tun und man brauchte dann eben auch den richtigen Stammbaum. Und mit zu den Pflichten eines Senators gehörte es, so den richtigen Sohn auszuwählen, der irgendwann mal die Tradition, das politische Erbe und so weiter alles fortführen würde. Und wer reich und einflussreich war, als Vater, als Senator, der schaute sich dann so seine Söhne an, die er hatte, und dann sagte er, du nicht, auf gar keinen Fall, du bist viel zu geizig, zu dumm, zu faul, zu verschwenderisch. Und was damals viele machten eben, die haben sich vielversprechende junge Männer ausgesucht, die vielleicht auch, die auch Referenzen vorlegen mussten. Und so einen haben sie dann als ihren Sohn adoptiert. Und der Punkt ist also, wenn Paulus schreibt, Gott adoptiert uns als seine Kinder, dann verstehen seine damaligen Leser, wie weitreichend es ist. Und es bedeutet doch für uns, Gott schaut uns an als Kinder, als Teenager, als Erwachsene. Er sieht all unsere Fehler, unsere Unzulänglichkeiten, unsere Schuld und Sünde und entscheidet sich dann trotzdem, uns zu adoptieren, uns als seine Söhne und Töchter anzunehmen. Deutlicher kann Gott es gar nicht zeigen, dass er an einer Beziehung zu uns interessiert ist. Aber dabei bleibt es nicht. Gottes Geschenk geht noch viel weiter an uns. Paulus sagt nämlich dann im weiteren Verlauf, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. Und das ist wirklich, finde ich, sehr bedeutend und unglaublich. Wir sind mit Gott verwandt, zwar nicht mit einer Blutlinie, weil eben Gott kein Blut hat, aber was passiert ist, dass Gott uns seinen Geist in unser Herz schenkt. Und dieser Geist verbindet uns mit Gott, stellt diese Beziehung zwischen uns und Gott her und sobald dieser Geist in uns ist, ruft er aber Vater. Aber Vater, das ist so die aramäische Kurzform und kommt unserem Papa nahe. Vater oder Vater, wie man hier manchmal sagt, ist so ein bisschen distanziert, aber Papa, das ist doch tatsächlich hier so das, was ganz nah am Herzen ist und ich fand es immer super, als meine Kinder so zum ersten Mal Papa gesagt haben, das waren richtig gute Momente, die mein Herz höher schlagen ließen. Papa, das dürfen wir zu Gott sagen, ist das nicht gut? Und es ist dasselbe Wort, sogar was Jesus benutzt hat, um mit seinem himmlischen Vater zu sprechen. Und das ist doch echt weitreichend. Indem wir diesen Geist Gottes haben, können wir Gott genauso ansprechen wie sein Sohn Jesus Christus. So eng ist unsere Beziehung zu Gott. Hammer. Es ist also so, Gott sendet seinen Sohn in diese Welt und er sendet seinen Geist in unsere Herzen. Indem Gott seinen Sohn in diese Welt sendet, kauft er uns frei und adoptiert uns, macht uns zu seinen Kindern. Und indem er seinen Geist in unsere Herzen sendet, versichert er uns, ja, dass wir seine Kinder sind und gibt uns permanent persönlichen Zugang zu Gott dem Vater und lässt uns auch erfahren, dass wir seine Kinder sind. Wir können nämlich sehr persönlich mit Gott reden. Paulus macht das weiter deutlich, wenn er dann sagt, daran, dass Gottes Geist in deinem Herzen wohnt, daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Wir haben eine Vater-Kind-Beziehung, keine Herren-Sklaven-Beziehung mehr. Gott ist nicht nur der Richter und der Gesetzgeber, sondern in erster Linie ist er jetzt unser Vater. Und wenn wir daher heute zu unserem himmlischen Vater beten, müssen wir nicht irgendwelche Richtlinien einhalten. Oder irgendwelche besonderen Ansprachen wählen, wie es bei einem Sklaven eben der Fall wäre. Wir dürfen als Söhne und Töchter sehr persönlich mit Gott reden. Papa, lieber Vater. Und so versichert uns Gott tief in unserem Herzen, lässt Gott uns durch jedes Gebet erfahren, dass wir seine Kinder sind. Und dass du und dass ich, dass wir Gottes Kinder sind, das versichert uns Gott nicht durch spektakuläre Zeichen und Wunder, sondern durch seinen Geist, der in unserem Herzen wohnt. Paulus, der schreibt ja auch noch einen Brief an die Christen in Rom. Und da schreibt er, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Keine spektakulären Zeichen und Wunder, aber tief in unserem Herzen wird es uns versichert, dass wir Gottes Kinder sind. Als Christen sind wir Söhne und Töchter Gottes. Nicht durch unsere eigene Leistung oder durch unser eigenes Zutun, sondern allein durch Gottes Initiative der Gnade, dass er, als die Zeit dafür gekommen war, seinen Sohn sandte, damit der uns freikauft und dann seinen Geist sendet, damit der in uns lebt. Und das alles wegen Weihnachten. An Weihnachten macht Gott uns so echt das weitreichendste Geschenk. An Weihnachten geht es darum, dass Gott seinen Sohn sendet, damit wir seine Kinder werden können. An Weihnachten erinnern wir uns, wie wertvoll Gott uns beschenkt hat. Und ich hoffe, euch ist das auch bewusst. Ich will uns nochmal so den ganzen Abschnitt lesen. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz untergestellt. Auf diese Weise wollte Gott diejenigen freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Wie sehr liebt dich Gott? Wie wertvoll bist du ihm? So sehr wie Weihnachten. Du bist ihm Weihnachten wert. Und wenn du Jesus angenommen hast, ihm dein Leben anvertraut hast und an ihn glaubst, dann ist im Grunde genommen die Weihnachtsgeschichte auch deine Geschichte. Du bist kein Sklave mehr. Du bist kein Gesetzesverbrecher mehr. Du bist ein Sohn und eine Tochter. In dir lebt der Heilige Geist, der dir versichert, dass du ein Kind Gottes bist. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du auch ein Erbe seines Königreiches, ein Erbe des ewigen Lebens. An Weihnachten fängt das alles an und damit ist Weihnachten das weitreichendste Geschenk, was Gott uns machen kann. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist. Ich will dich loben, preisen und ehren, dass du all das auf dich genommen hast, dass du deine Herrlichkeit zurückgelassen hast, um Mensch zu werden. Und Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du das getan hast, dass du Gott in diese Welt gesandt hast und deinen Geist in unsere Herzen. Das macht uns ganz ehrfürchtig und wir staunen darüber, wie sehr du uns liebst. Wir danken dir für diese Adoption. Du siehst uns ganz genau, du kennst uns durch und durch und dennoch sagst du, ja, ich will dich haben. Möchte ich bitten, dass uns das wieder ganz neu bewusst wird und groß wird am Ende dieses Jahres, was du für uns getan hast. Und so möchte ich dich bitten, dass dieser Geist in uns es uns immer wieder neu versichert, dass wir deine Kinder sind. Dank dir, dass wir zu dir kommen können, mit dir sprechen dürfen und du uns all das gibst, was wir für das Leben mit dir brauchen. Amen.